Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Von Grenzen ist derzeit viel die Rede. Von der deutsch-deutschen, die vor 30 Jahren geöffnet wurde, von der zwischen Mexiko und den USA, die verstärkt werden soll, oder von der zwischen Großbritannien und Irland, die durch den Brexit neu entstehen könnte. Aber Grenzen gibt es auch auf dem Bodensee, wo die Schweiz, Österreich und Deutschland aneinanderstoßen. Nur, wo ist die genau? Thomas Wagner über ein grenzenloses Grenzwirrwarr zwischen Bregenz, Konstanz und Schaffhausen.
Ein sonniger Herbsttag im baden-württembergischen Friedrichshafen, kaum Wolken am Himmel. Wer von der Uferpromenade auf die glatte Oberfläche des Bodensees blickt, sieht im Hintergrund bereits gestochen scharf die Schweizer Alpen. Und dreht man den Kopf nach links, schaut man auf den Pfänder bei Bregenz, der Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg. Auf dem See zwischendrin ein paar Segel und Motorboote, die sich, ja in welchem der drei Länder denn genau, fortbewegen.
Also dann würde ich mal tippen Österreich. Wenn ich da rüberrutsche, dann bin ich wohl mehr in der Schweiz, je nachdem.
Ja, das kommt drauf an, Österreich, Schweiz oder Deutschland.
Auf was kommt es drauf an?
Auf die Grenzlinie, ja irgendwo im Wasser.
Ich weiß, dass ich in keinem Land direkt bin, sondern dass es eine gemeinschaftliche Rechtsgrundlage gibt, in der die drei Anrainerländer Recht haben.
Wenn Freizeitskipper mit ihren Booten den Bodensee befahren, wissen sie oft selbst nicht, in welchem Land sie gerade unterwegs sind. Und die Antwort darauf ist tatsächlich gar nicht so einfach.
Ja, hier sehen wir auf der Karte, wie der Bodensee sozusagen hoheitsrechtlich aufgeteilt ist. Und das ist ein ziemlich buntes Bild, so wie der See eben ist. Es gibt nämlich an sich keine wirkliche Klärung, wie die Hoheitsverhältnisse auf dem Gewässer, also in der Mitte des Gewässers, geregelt sind.
Tobias Engelsing ist Historiker und Direktor des heimatgeschichtlich geprägten Rosgartenmuseums in Konstanz. Er sitzt an einem mächtigen Holztisch vor einer riesigen Karte, darauf abgebildet der Bodensee als große blaue Fläche, rechts der tropfenförmige Hauptteil, der sogenannte Obersee, links die beiden verzweigten Arme, der Überlinger See und der Untersee. Vom Rosgartenmuseum ist Engelsing zu Fuß in nur 5 Minuten an der Grenze zur benachbarten Schweiz. Die ist klar und eindeutig markiert. Doch auf dem See ist das gerade nicht so.
Das Verrückte ist, dass wir an diesem Bodensee nicht nur drei Länder, drei Staaten als Anrainer haben, sondern auch drei wesentliche Rechtstheorien, wie das jetzt eigentlich geregelt sei mit den Grenzen.
Engelsing macht eine kleine Pause, tippt mit einem Bleistift auf den südlichen Teil der blauen Oberseefläche. Hier verläuft das Schweizer Ufer. Was fehlt ist eine klare Grenzlinie. Denn
die Schweizer sagen, wir haben die Realteilungstheorie. Die sagen also, in der Mitte des Sees machen wir eine Linie und da ist die Staatsgrenze. Die Österreicher sagen, wir glauben die Haldentheorie. Da gilt eine Regel, dass so bis 25 Meter, wenn also die Halde, wenn es tiefe Wasser anfängt, bis 25 Meter ist der jeweilige Anliegerstaat des Ufers zuständig und das ist sein Hoheitsgebiet und der Rest ist für alle. Und die Deutschen sagen, wir glauben an die Kondominiumstheorie, nämlich die besagt, dass jenseits der Uferzone von, sagen wir so, 10 Metern in der Mitte des Sees keine Grenzen bestehen, sondern dass das ein gemeinsam genutztes Hoheitsgebiet sei. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie da ein Alltag organisiert wird.
Ein großes Gewässer, drei Länder, drei unterschiedliche Auffassungen über den Grenzverlauf. Diese Situation am Bodensee dürfte ziemlich einzigartig sein, was für sich genommen schon erstaunlich genug wäre. Noch erstaunlicher ist aber, im alltäglichen Miteinander von Zoll und Polizei, von Behörden und Politik spielen diese unterschiedlichen Ansichten über den Grenzverlauf so gut wie überhaupt keine Rolle. Das zeigt sich zum Beispiel beim
Thema Notfälle. Ne? Das spielt natürlich regelmäßig eine Rolle. Das ist dann auch die Hauptrolle der Wasserschutzpolizei. Aber da sind sie zwischenzeitlich ein sehr, sehr gut eingespieltes Team. Da geht es dann nicht um Zuständigkeiten, da geht es dann tatsächlich um, wer kann als Erster Hilfe leisten. Und es funktioniert richtig gut.
Wie in anderen Bereichen der Zusammenarbeit auch, weiß Markus Bertele, Amtsleiter für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr beim Landratsamt Bodenseekreis. Alle Bodensee-Anrainerstaaten fühlen sich demnach gleichermaßen für den See zuständig. Und länderübergreifende Probleme werden stets gemeinsam angegangen. In einem milliardenschweren Kraftakt investierten die drei Anrainerstaaten in den 70er Jahren in modernste Kläranlagentechnologie, um der Verschmutzung des Bodensees als größtem europäischen Trinkwasserspeicher Einhalt zu gebieten. Erfolgreich. Heute gilt der See mit als sauberstes Binnengewässer Europas. Regeln zur Bodenseefischerei wurden gemeinsam erlassen. Dasselbe gilt für die Schifffahrt.
Die Bodensee-Schifffahrtsordnung ist der Ausfluss eines internationalen Abkommens zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland. Das ist für europäische Binnengewässer einmalig. Das gibt es nur hier am Bodensee. Und da haben sich die beteiligten Staaten eben darauf verständigt, nach welchen Regeln die Schifffahrt zu erfolgen hat.
Fischerei, Schifffahrt, auch die Zusammenarbeit der See- und Wasserschutzpolizeien. Bei all dem blenden Behördenvertreter und Politiker den Umstand aus, dass es höchst unterschiedliche Auffassungen über den Grenzverlauf am Bodensee gibt. Das aber war nicht immer so, erinnert Tobias Engelsing, Historiker im Konstanzer Rosgartenmuseum.
Während des Nationalsozialismus war dieser See natürlich eine umstrittene und umkämpfte Fläche. Die Schweiz als neutraler Staat hat Wert darauf gelegt, dass ihr Neutralitätsanspruch gewährleistet ist und auch geschützt wird. Das heißt, dass niemand in ihr Hoheitsgebiet eindringt. Wenn man aber nicht genau geklärt hat, was ein Hoheitsgebiet ist, wird es schwierig.
Und das vor allem in Zeiten des Krieges.
Ganz konkret wirkte sich das bei der Verfolgung von Flüchtlingen aus. Wenn etwa geflohene Zwangsarbeiter über den See geschwommen sind, wurden sie von den Wasserschutzpolizeibooten der Nazis eben bis ins Schweizer Hoheitsgebiet verfolgt, weil die Deutschen gesagt haben, diese Theorie, die ihr verfolgt, die gibt es für uns nicht. Wir fahren bis ans Schweizer Ufer und greifen auf, wenn wir aufgreifen wollen.
Die Schweiz protestierte. Das war's dann aber auch schon, weil...
Die Schweiz war gleichzeitig der größte Rüstungslieferant für Deutschland, also so arg laut wurden diese Protestnoten natürlich nicht, denn man wollte es sicher mit Nazi-Deutschland nicht verderben, weil es ein großer Kunde war.
Und bereits ein paar Jahre zuvor hatten sich alle Einrainerstaaten den Umstand zunutze gemacht, dass der Verlauf nationaler Grenzen im See so genau nicht geklärt ist.
Die Kondominiumstheorie, also dass die Mitte des Sees allen gehört, hatte natürlich auch Vorteile für eine Praxis, die in den 20er, 30er Jahren sehr verbreitet war. Man hat nämlich alte Dampfschiffe, die man immer brauchen konnte, weil der Schrottpreis so niedrig war, einfach in die Mitte des Sees geschleppt, hat die Lenzklappen geöffnet und hat die Dinger absaufen lassen. Und bis heute liegen auf dem Grund des tiefen Bodensees mehrere Dampfschiffe aus der schönen alten Dampfschiffzeit.
Nur in einem Szenario, das gerne mal an den Stammtischen der Yachtclubs rund um den See nach 2 oder 3 Bier diskutiert wird, könnte eine genaue Grenzdefinition irgendwann notwendig sein. Was, wenn mal mitten auf dem See ein Kind geboren wird?
Ich habe jetzt noch nie einen Fall gehört, dass ein Baby mitten auf der gedachten Grenzlinie auf die Welt gekommen ist und die Eltern dann streiten müssen, ob es Schweizer oder Schwab ist. Aber in der Tat könnte man darüber streiten, ob ein Baby, das mitten auf dem See zur Welt kommt, welche Staatsangehörigkeit das eigentlich bekommt.
Spätestens dann werden sich die Vertreter aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland zusammensetzen müssen, um zu klären, welcher Teil des Bodensees zu wem gehört. Kann aber noch ein Weilchen dauern.
Über Sinn und Unsinn von Grenzen wird viel diskutiert. Sind sie gut, weil sie schützen und für Geborgenheit sorgen? Oder doch eher schlecht, weil sie aus- oder einsperren und Menschen von anderen trennen? Wie auch immer, in Baarle stellt sich offenbar keine dieser Fragen, obwohl es in dem Ort zwischen Belgien und den Niederlanden ein Netz von Grenzlinien gibt. Paul Vorreiter war für die Zeitfragen dort und hat dabei zigmal das Land gewechselt.
Auf den ersten Blick wirkt der geschäftige Platz mit dem kleinen Brunnen vor dem Rathaus von Baarle-Nassau wie die Ortsmitte eines gewöhnlichen Dorfes. Café reiht sich an Café, an Restaurant. Dazwischen schieben sich Autos im Schritttempo vorbei. Etwas aber ist seltsam. Wer durch den Ort spaziert und auf die Bürgersteige blickt, sieht immer wieder Linien aus weißen Kreuzen. Seitlich davon die Buchstaben NL, was Niederlande bedeutet, und B, was für Belgien steht. Genauso wie hier, vor diesem Wohnhaus.
Diese Tür geht in Belgien rein, kommt in Niederlande raus, dann gehen wir hier. Aufzug. Gibt es eine Tür nach links und gibt es eine Tür nach rechts im Aufzug? Und dann gibt es hier eine vertikale Trennung vom Grenze, die Appartemente an dieser Seite und am anderen Seite zwei Länder.
Jan van Streip, Bauunternehmer aus der belgischen Gemeinde Baarle-Hertog, erklärt, dass der eine Teil des Hauses zu Baarle-Nassau in den Niederlanden, der andere zur belgischen Zwillingsgemeinde gehört. Baarle-Hertog ist die Summe aus 22 belgischen Enklaven, umgeben von niederländischem Gebiet. In Wahrheit ist es aber noch komplizierter. Innerhalb der 22 belgischen Enklaven stecken wiederum 8 niederländische. Die Grenzen gehen quer durch Geschäfte, durch Wohnhäuser und Felder. Die beiden Baarles haben es mit der Grenzziehung ziemlich auf die Spitze getrieben. Jan van Streip hat Freude daran, Touristen und Interessierten die Skurrilitäten zu erklären, zum Beispiel wie es um die Zustellung der Post steht.
Wenn man ein belgisches Appartement hat, hat man eine belgische Adresse. Wenn man ein niederländisches hat man eine niederländische Adresse. Und zum Beispiel, wenn ich Post bekomme aus den Niederlanden, dann dauert das eine Woche extra. Und wenn es schnell muss, dann gebe ich die Adresse von Freunden am niederländischen Seite und sage, schicke zu meinen Freunden. Und dann einen Tag später ist die Post da. Wenn sie das nach Bale schicken, dauert eine Woche länger.
Jan van Strijp stammt aus Breda, den Niederlanden, ist seiner Frau wegen nach Baarle-Hertog gezogen. Der 72-Jährige hatte mal zwei Pässe, jetzt nur noch einen belgischen. Ihm persönlich ist das auch nicht so wichtig. Er nimmt die komische Grenzziehung locker, so wie die anderen Bewohner auch. Die kennen ihre Stadt auch nicht anders. Das Grenzchaos hat seinen Ursprung bereits im Mittelalter, im Lehnswesen. Der Westfälische Frieden 1648 verfestigte die Teilung des Ortes. Die Gebiete der Baronie Breda fielen an die Vereinigte Republik der Niederlande, den Vorläufer des heutigen niederländischen Staates. Baarle-Hertog war Teil der spanischen Niederlande, auf dessen Gebiet später das Königreich Belgien entstand. Erst im Jahr 1995 gelang es einer Kommission, die genaue Grenze zu kartografieren. Seitdem kommt eine Regel zum Zug. Ein Haus liegt in dem Land, in dem seine Haustür ist. Was manche Bewohner kreativ macht.
Die Frau, die da wohnte, sie wohnte dann erst in Belgien und nach der exakten Grenzfeststellung wohnte sie in den Niederlanden. Was hat man gemacht? Man hat dann die Tür und Fenster geändert und dann wohnte sie wieder zurück in Belgien.
Wer als Außenstehender durch Baarle läuft, stellt sich häufiger die Frage, warum eigentlich nicht den Flickenteppich an belgischen Enklaven einfach so den Niederlanden übergeben? Innerhalb der EU kann sich das Leben in beiden Ländern doch so sehr nicht unterscheiden. Aber für viele der Bewohner ist das eine entscheidende Frage. Belgisch oder niederländisch, man hört es nicht nur am unterschiedlichen Akzent der Sprache. Für Jan van Strijp sind es auch die unterschiedlichen Gewohnheiten, die Kultur, die Herangehensweisen, die die Menschen beibehalten wollen.
Belgien ist oft eine Kopie von Frankreich, wie Gesetze mit Steuern. Und die Niederlande, ja, hier ist es, ich sage immer, ist mehr wie England, immer Handel und diszipliniert und ja, wir haben Gesetze und Gesetz ist Gesetz. Und in Belgien, ja.
Neben den aufgemalten Kreuzen auf den Bürgersteigen helfen noch andere Hinweise dabei festzustellen, in welcher der Schwestergemeinden man gerade ist. Benzin und Silvesterfeuerwerk sind in Belgien günstiger, die entsprechenden Tankstellen und Geschäfte stehen also in Baarle-Hertog. Produkte des täglichen Bedarfs hingegen sind häufig in den Niederlanden billiger, deshalb stehen viele Supermärkte in Baarle-Nassau. Die Vor- und Nachteile beider Länder ließen sich weiter aufzählen. Ein Haus in Belgien ist oftmals attraktiver, Steuern und Abgaben in den Niederlanden geringer. Weil sich beide Orte mit ihrem Grenzregime so sehr identifizieren, überrascht es auch nicht, dass das Rathaus der belgischen Gemeinde mitten auf dem Grenzstreifen steht. Durch den Gemeindesaal zieht sich eine weiße Linie. Wer will, kann auf einem der Stühle zwischen den Ländern hin und her rutschen. Die bizarre Grenzsituation ist zum Anziehungspunkt für viele Reisende geworden, die sich den Wahnsinn aus der Nähe ansehen wollen. Das weiß auch die Stadtsprecherin zu schätzen, Hitte Tilburgs.
We are proud of the borders here in Baarle.
Wir sind stolz auf unsere Grenzen hier in Baarle. Wir zeigen sie gerne und wir wissen auch, dass das wichtig ist, denn viele Touristen kommen deswegen hierher. Deshalb haben wir auch das Gemeindehaus hier entlang der Grenze gebaut.
Für Touristen ist es ein Erlebnis, das Gemeindehaus zu besuchen. Auch Paare, die heiraten wollen, zieht die Grenzerfahrung an.
Nur wenn es eine Hochzeit gibt, dann ist es wichtig, dass das Ehepaar und die Trauzeugen auf belgischem Boden sind. Denn wir stellen ein offizielles Dokument aus.
Vieles gibt es in der Stadt doppelt. Bürgermeisterin und Bürgermeister oder den Rettungsdienst. Wer im niederländischen Teil ohnmächtig wird, wird von den Sanitätern nach Breda gebracht. Im belgischen Teil geht es ins Krankenhaus nach Turnhout. Aber in vielen Bereichen machen die Gemeinden auch gemeinsame Sache. Es gibt ein Kulturzentrum, eine gemeinsame Bibliothek, eine gemeinsame Mülldeponie. Die beiden Polizeien, die niederländische und die belgische, teilen sich ein Zimmer im Erdgeschoss des Rathauses von Baarle-Hertog.
Ich bin Inspekteur Pascal Bosmans und meine Kollege ist Gert Vleugels. Wir sind hier zusammen, die belgische Polizei von Baarle-Hertog. Unser niederländischer Kollege ist heute nicht da, aber er kommt hier nur, wenn er einen Termin hat mit den Leuten von Baarle-Nassau.
Bei Großveranstaltungen arbeiten beide Polizeien zusammen. Einmal im Monat fahren sie gemeinsam Streife. Doch wenn es darum geht, verdächtige Personen anzuhalten, sind präzise Ortskenntnisse gefragt.
Wenn wir etwas sehen in Holland, wir können dann sagen, stopp, oder anhalten. Dann gucken wir, wo das ist. Weil wir sind nicht gemächtigt, etwas festzustellen in Holland. Wenn das in Belgien ist, machen wir das. Oder unsere holländische oder niederländische Kollegen machen das. Dann kommen die von Breda. Oder wenn die hier sind, kommen die von hier.
Gesetz ist Gesetz, anderslautenden Aussagen zum Trotz, auch in Belgien. Doch selbst wenn auf dem Papier die Dinge klar beschrieben sind, Grenzen, die durch Diensträume, Wohnhäuser, Läden verlaufen, erfordern einen Sinn für Pragmatismus und Humor.
Sie wissen jetzt, dass die Grenze hier so läuft und wir sind belgische Polizei, aber wir sitzen eigentlich in Holland. Wenn jetzt hier etwas passiert, dann ist das Belgien. Ne? Wir machen das nicht so strikt.
Das war eine Reportage von Paul Vorreiter im Zeitfragen-Magazin.